Herzlich willkommen zum Textquartett, dem Podcast von NWB, IWB International. Heute mit einem ganz spannenden Gast aus dem BMF. Wir werden ihn gleich vorstellen. Aber zunächst wie immer der kurze Blick, wer die Gastgeber sind. Mein Name ist Eva Oertel. Ich bin heute wie immer aus München zugeschaltet, zusammen mit Nadja Altenburg, heute aus Hamburg, und Matthias Hildebrand, heute aus Berlin. Freuen wir uns auf ein spannendes Insight in aktuelle Abläufe und Geschehnisse im BMF. Wir grüßen ganz herzlich Florian Holle, der sich heute auf Fehmarn im Urlaub befindet, aber die Folge sicherlich ganz schnell hören wird, weil er selber unseren Gast sozusagen eingeladen hat, den Kontakt hergestellt hat. Und jetzt geht's dann sozusagen auf eine weite Runde durchs BMF. Herr Dr. Nils Weidt, wir freuen uns ganz herzlich, dass Sie da sind. Und ich darf an meine Kollegen zur Vorstellung Ihrer Vita übergeben.
Hallo Herr Weidt, herzlich willkommen.
Sehr gerne, ich freue mich auch.
Unser Gast, Dr. Nils Weidt, hat Rechtswissenschaften studiert in Bayern an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen, Nürnberg, hatte dann einen Aufenthalt in Belfast, an der Universität Belfast. Da würde ich gleich mal direkt reinfragen, warum Belfast? Das ist, finde ich, relativ ungewöhnlich. Also viele gehen dann so an die herkömmlichen Orte und Universitäten. Wie kamen Sie auf Belfast?
Ja, das ist ganz einfach. Es tut uns allen gut und ich glaube, das ist heute noch selbstverständlicher als in den 90ern, als ich Jura studiert habe, mal den Blick ins Ausland zu werfen und ein Stück weit Erfahrung zu sammeln. Und das englische Rechtssystem lag mir näher als das französische und die Kooperation bei Erasmus war eben gerade die Möglichkeit Belfast. Vielleicht war es auch eine Chance, dass die Plätze nicht allzu beliebt waren in Zeiten, als da noch nicht so viel Frieden war wie heute. Aber ich kann Ihnen sagen, war spannend, Case Law und vor allem auch die Kultur an der Stelle auch in Irland kennenzulernen und eine gewisse Lockerheit, die ich mir dann auch mitgenommen habe für den Rest der weiteren Karriere und den Berufsweg.
Sehr schön. Also genau, das hat man ja immer. Man nimmt das mit, was man dann dafür Kurse belegt hat. Das vergisst man häufig. Sie haben dann im Jahr 2000 das zweite Staatsexamen gemacht am OLG Nürnberg. Und Sie haben promoviert anschließend zum Thema die exportkontrollrechtliche Genehmigungsentscheidung. Sehr spannendes Thema. Nicht Steuerrecht, aber ich würde sagen Zoll- und abgabennah. Und sind dann nach Köln, wenn ich das richtig gesehen habe, und haben dort dann 2 Jahre bei KPMG gearbeitet.
Das ist richtig. Das ist dann der Zauber des Steuerwesens, den ich geahnt habe, dass es ihn gibt, in einem Studium in Bayern nur durch die Steuerklausur im zweiten Staatsexamen vermittelt. Den wollte ich dann vertiefen und habe mich der Herausforderung gestellt, dann gleich bei den Big Four anzufangen im Textbereich und dort auch ein Stück weit das Einmaleins der Praxis kennenzulernen. Aber ich muss zugeben, auch der Theorie. Heute profitiere ich natürlich davon.
Und danach ging es nach Berlin. Da kann man sich so fragen, von Köln nach Berlin, also das fragen wir später vielleicht nochmal. Jedenfalls sind Sie im 2002 nach Berlin gekommen und haben im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, wie es heute heißt, angefangen und waren dort zuletzt Referatsleiter im sogenannten Spiegelreferat Steuerpolitik. Und zwischendurch mit einer Unterbrechung waren Sie noch bei der FDP-Bundestagsfraktion. Und meine Frage wäre auch hier, was ist dieses Spiegelreferat? Was macht das? Was hat es für Aufgaben?
Ja, sehr gern. Der Sprung natürlich von der Beratung in die Politik, das ist etwas, was vielleicht der ein oder andere hier in der Steuerabteilung tut, was nicht ungewöhnlich ist, gerade im jüngeren Teil der Karriere. Aber für mich war es auch ein besonderes Anliegen, eben an der Stelle den Zauber des Steuerwesens auch mit dem politischen Interesse zu verbinden, mitzugestalten und ein Stück weit nicht nur zu vollziehen, zu beraten und zu optimieren. Und das ist ein Angebot gewesen aus dem Wirtschaftsministerium, wo eben Steuern und Politik zusammenkommen und vor allem eben in der Bandbreite von Steuerpolitik, wo es wahrscheinlich andere Wege und Lebenswege, die gerade hier im BMF üblicher sind, von Anfang an in der Finanzverwaltung und vielleicht auch spezialisiert, so nicht anbieten können. Ein Spiegelreferat, was im Übrigen auch meine wesentliche Verwendung im Wirtschaftsministerium war, was der Grund war, dass ich da hingegangen bin, mit dann ein paar Ausflügen in andere Bereiche, die auch den Horizont weiten konnten, war im Wesentlichen in der Bandbreite zu arbeiten, in der Vielfalt von Steuerberatung, weil man ja immer einen Minister hat, der wesentlich mitbringt oder wenig mitbringt, aber dann auch viele Fragen hat im Alltag. Das ist gar nicht unbedingt Gesetzgebung, das kann auch mal die Frage nach einem Fahrtenbuch sein oder andere Fragen, die an ihn herangetragen werden, die man dann sehr schnell beantworten darf. Das Gleiche, gleichzeitig haben wir natürlich das Thema Gesetzgebung, logisch Konsensprinzip, Ressortprinzip, Steuerpolitik aus dem Blickwinkel von Wirtschaftspolitik in Gesetzen begleiten und Gesetze möglichst verbessern an der Stelle. Insofern sehr vergleichbar natürlich mit der Aufgabe hier in der BMF-Abteilung für direkte Steuern und jenseits dessen das Netzwerk, jenseits dessen die Arbeit, die Sie kennen, die mit politischer Nähe und Engagement arbeiten, aber die man natürlich auch kennt in meiner neuen Funktion, dass man im Dialog innen wie außen ist. Und insofern kenne ich die Steuerabteilung natürlich schon sehr lang, sehr gut. Bis hin, dass man als Spiegelreferat durchaus auch mal bei DBA-Verhandlungen dabei ist, um dann die wirtschaftspolitischen Fragestellungen dort mit zu begleiten.
Und dann gab es den Schritt jetzt Anfang des Jahres im Februar ins BMF. Und dort sind Sie seit Februar der Leiter der Abteilung 4, die als Steuerabteilung hinlänglich bekannt ist. Und genau jetzt geht's zu Nadja. Jetzt kommen wir zum Inhalt.
Vielen Dank, Herr Wald. Die Einführung zeigt ja, dass sich das eigentlich wie ein roter Faden durchzieht. Die Begeisterung für das Steuerrecht, aber auch die Liebe zur Vielfalt. Da schließt sich die jetzige Position als Abteilungsleiter im BMF für die Steuerabteilung ja als naheliegender Schritt an. Wie sind Sie denn angekommen? Wir sind jetzt gut ein halbes Jahr im Amt. Wie nehmen Sie Ihre neue Position wahr und wie hat sich Ihr Arbeitsalltag auch verändert?
Ja, das ist eine Frage, die in viele Richtungen Antworten auslöst. Einerseits Vielfalt in der Tat, etwas, was man nicht planen kann. Das bietet dieser Job ähnlich einem Spiegelreferat, Spiegel der ganzen Abteilung. Insofern sehr gern und ich fühle mich auch gut vorbereitet, auch nach dem halben Jahr noch. Ein intensives Potpourri, was auf mich zugekommen ist in dieser Zeit, aus persönlichem Kennenlernen der Abteilung natürlich, aber auch eines anderen Unternehmens, denn das BMF hat ebenso wie das BMWi oder BMWK jetzt in dieser Legislatur über 2000 Mitarbeiter. Das ist natürlich auch ein Netzwerk, was ich hier im Haus ein Stück für Stück mir noch erarbeiten darf. Aber dazu kommen eben Bund-Länder-Gremien, Bund-Länder-Runden der Abteilungsleiter vor allem, die ich sehr schätzen gelernt habe in der kurzen Zeit. Ein sehr professionelles und auch wohlwollendes Zusammenarbeiten. Dazu kommt aber auch eben Gesetzgebung, die Erwartungshaltung an die Koalition, an die Koalitionsparteien, an das BMF, Steuerpolitik auch zu gestalten, Gesetzgebung auf den Weg zu bringen, den Koalitionsvertrag umzusetzen und auch den aktuellen Herausforderungen natürlich gerecht zu werden. Das anzuschieben und das aber auch im Sinne des machbaren Brückenbauen innerhalb der Koalition. Dazu kommt aber auch Organisation der Abteilung, das Vorfinden von Prozessen, manchmal auch das Vermissen von Prozessen und dem Optimieren von Prozessen, insbesondere wenn ich jetzt das Thema IT mal vorsichtig in den Mund nehme und Steuerverwaltung, was ja auch eine Aufgabe ist, die aus der Abteilung 6 wieder zurückgekommen ist in die Abteilung 4. Hier stellen sich doch viele Management-Herausforderungen und das im Wechsel jeden Tag ist das Potpourri, was es zu managen gilt, was aber auch großen Spaß macht und die Motivation in der Abteilung, bei den Themen und ja, letztlich auch mit Ihnen in dem Netzwerk, in dem Gefühl, dass wir gemeinsam genügend Aufgaben haben, dass es sich lohnt, sie anzupacken. Das gibt mir natürlich auch viel Kraft und positiven Input, der mich das jeden Tag mit Begeisterung erfüllen lässt. Und ich kann auch sagen, meine Vorgänger, zu denen ich durchaus Kontakt habe, würden behaupten, das ist einer der reizvollsten Jobs im Bereich des Steuerrechts, den die Bundesrepublik zu bieten hat. Ich kann das nur bestätigen.
Also das kann ich mir vorstellen, dass es sehr viel Spaß macht, jetzt vieles zu gestalten, wirklich an der Speerspitze der Bewegung zu gestalten, was im Steuerrecht zu tun ist. Und das ist ja nicht wenig. Sie haben auch schon herausgestellt, dass Sie durch Ihre Querschnittsblicke und Erfahrungen sicherlich sehr gut geeignet sind, viele Fragen jetzt anzupacken. Aber Sie haben auch schon gesagt, dass einiges so ein bisschen für Sie neu war. Was war denn vielleicht so das Überraschendste oder das Neueste oder die größte Herausforderung, die Sie bislang so in dieser neuen Position und dieser neuen Rolle erlebt haben?
Schon die Bund-Länder-Abteilungsleiter-Runde, die sehr regelmäßig tagt, die sich sehr diffizilen Themen in einer großen Bandbreite widmet, die aber eben nicht nur politisch sind, sondern eben auch eine große Verantwortung brauchen, auch was Einzelfälle angeht, was die Auslegung von Gesetzgebung angeht und ein großes gegenseitiges Wohlwollen jenseits von parteipolitischen Linien und Landesregierungen. Und zugleich eben die Herausforderung in der Sache bei verschiedenen Tagesordnungspunkten, die mich vielleicht dann eher überrascht haben, die ich im Blickwinkel eines Spiegelreferates nie hinter den dicken Mauern des BMF vermuten konnte. Zugleich aber eben diese sehr professionelle und sehr ja auch letztlich praktisch orientierte und ergebnisorientierte Zusammenarbeit. Insofern nicht negativ, aber auf der Zeitschiene dann doch auch durchaus spannende Herausforderung, die mich am meisten überrascht hat. Ja.
Jetzt sehr aktuell, im September wurde das neue Organigramm des BMF veröffentlicht. Und dort insbesondere, wenn man sich, also wir als natürlich geneigter Organigramm-Leser gucken auf die Abteilung 4. Und da hat sich etwas oder hat sich einiges verändert. Können Sie vielleicht zu diesen Veränderungen ein, zwei Worte sagen? Also was man sieht, ist, dass es jetzt ein Referat mit S und eins mit K gibt, wohl für Kabinett und für Strategie. Was steht dahinter? Welche Veränderungsideen war der treibende Faktor?
Ja, was steht dahinter? Es ist am Ende Ressourcenmanagement. Es ist sicherlich nicht ungewöhnlich, wenn man bestimmte Aufgabengebiete verstärken will, beantragt man neue Stellen und zugleich ist es die Realität, dass es die nicht gibt, vor allem in einem Haus, welches für Haushalt zuständig ist und Vorbildwirkung entfalten möchte und muss. Arbeiten mit dem, was ist, das heißt aber auch Ressourcen optimieren und priorisieren. Und an der Stelle haben wir ein recht kleines und sehr, sehr gut funktionierendes Koordinierungsreferat mit Arno Diekmann, was ich da wirklich loben kann, wo verschiedenste Fäden zusammengeführt werden aus der Politik rein in die Steuerpolitik und wieder zurück. Stichwort Jahreswirtschaftsbericht und Ähnliches. Was wir aber auch brauchen, ist ein Bereich, ein Referat, eine schlagkräftige Gruppe von Kolleginnen und Kollegen, die unterabteilungsübergreifend Projekte angehen können, weil die Fachreferate relativ dicht sind, weil sie auch Stichwort Stellen, Ressourcen und neue Aufgaben, ohne unbedingt die Möglichkeit, immer jede alte Aufgabe abzuschichten. Das ist eine Herausforderung, die man ganz gut über ein projektorientiertes Referat lösen kann, mit Kolleginnen und Kollegen, die ein Stück weit auch verfügbar waren durch eine Depriorisierung von Themen, die vielleicht gerade politisch stattfinden und meine Entscheidung, bei den anstehenden Aufgaben Unterstützung zu brauchen. Nach vorn zu denken und unterabteilungsübergreifend nationale, internationale Steuer oder eben verschiedenste Themen der nationalen Steuer anzugehen. Über Dialogformate, über Dinge, auf die ich vielleicht später noch zurückkomme und wo ich unterstützt werde und wir aus einem Guss Thinktank-mäßig Strategie, das ist das kleine S vielleicht, bewältigen können und voranbringen können.
Das hört sich sehr ähnlich an und ich erkenne sehr viele Gemeinsamkeiten in Unternehmenssteuer- oder Finanzabteilungen, also auch den immer mehr Admin und Ressourcen, die man verteilen muss.
Aber ich glaube, der Hinweis auf das Dialogformat war auch ein ganz wertvoller. Das haben wir ja in diesem Podcast schon öfter besprochen, dass es auch eine Stärke des Standorts Deutschlands ist, dass die Steuerverwaltung immer wieder mit allen möglichen Stakeholdern in Dialoge tritt, bei Fachveranstaltungen, bei Konferenzveranstaltungen, selbst ins BMF zu großen Veranstaltungen einlädt. Das ist, glaube ich, in anderen Jurisdiktionen nicht so selbstverständlich. Und unter den vielen Veranstaltungen, die man jetzt nennen könnte, ist mir in der letzten Zeit eine in Erinnerung geblieben, nämlich eine sozusagen ins Leben, in die Gründung berufenes Netzwerk empirische Steuerforschung. Dazu gab es eben auch eine große Veranstaltung im Erzberger Saal vor einigen Wochen. Und Herr Weidt, vielleicht können Sie diese besondere Initiative nochmal vorstellen, die sich möglicherweise von anderen steuerfachlichen Initiativen doch nochmal ein bisschen abhebt.
Ja, sehr gern. Und es ist ja auch kein ganz neues Thema, vielleicht der Begriff NEST als Abkürzung für dieses Netzwerk. Aber das, die Herausforderung ist, Regulierung, die vielleicht nicht so konsistent ist, zu evaluieren, nicht nur Prognosen zu wagen, sondern hinterher auch zu schauen, was sie leisten kann, zu verstehen, warum sie etwas leistet oder vor allem nicht leistet. Unter dem Stichwort Steuerwirkungslehre, das ist etwas, was doch zu kurz gekommen ist in all den Jahren. Da sind andere Länder mit Sicherheit stärker als wir. Hat vielleicht auch mit der Verfügbarkeit von Daten zu tun und dem Föderalismus und dezentraler Verfügbarkeit. Hat aber vor allem auch mit einem Anspruch zu tun. Und diesem Anspruch wollen wir mit dem Nest gerecht werden. Unter dem Dach des BMF interdisziplinär Wissenschaft und Verwaltung auf dem Gebiet der Steuerforschung zusammenzubringen. Natürlich gibt es gute Wissenschaftler, Lehrstühle, die sehr ambitioniert und sehr gute Arbeit leisten. Aber es gibt eben auch die Verwaltung mit all ihren Daten und diese Ressourcen zusammenzubringen und vor allem auch die Bandbreite der Erfahrung ist ein Anspruch, wo ich persönlich auch denke, es ist besser, so zu arbeiten, als jetzt vielleicht der Wissenschaft Konkurrenz zu machen und ein eigenes wissenschaftliches, ein staatliches Wissenschaftsinstitut zu gründen. Datenlage verbessern ist eine große Herausforderung. Also nicht nur Projekte initiieren, sondern auch mit diesen Projekten lernen, wie wir weiterkommen bei Daten. Und am Ende vielleicht auch Politikempfehlungen, die auf die schnelle oder eben auf der längeren Schiene dann für bessere Regulierung sorgen.
Ja, Daten ist ein großes Thema, das beschäftigt nicht nur die Kanzleien offensichtlich, sondern auch das Ministerium. Darüber wollen wir heute aber nicht im Schwerpunkt sprechen, sondern uns den aktuellen Gesetzesvorhaben widmen. Da dominieren ja insbesondere zwei Projekte die steuerliche Diskussion. Einmal mein Steckenpferd, die globale Mindestbesteuerung, aber auch das Wachstumschancengesetz hat das ein oder andere Highlight zu bieten. Es ist ja relativ komplex und aufwendig und die Unternehmen stöhnen und die Berater freuen sich ein bisschen, aber stöhnen auch und viele Sachen sind unklar. Was aber sehr erfreulich war, was wir im Zuge des Regierungsentwurfs das erste Mal gesehen haben, bei einem Anschreiben an die Verbände, dass auch geplant ist, einige Vorschriften des deutschen Steuerrechts zu verändern oder abzuschaffen, namentlich die Lizenzschranke oder auch der Paragraph 7 Satz 7 und 8 Gewerbesteuergesetz, also die Regelung, dass Hinzurechnungssteuerbeträge der deutschen Gewerbesteuer unterliegen. Und auch sehr erfreulich, dass vielleicht auch der Mindeststeuersatz im ASTG von 25% auf 15% abgesenkt werden soll. Ist das sozusagen ein größeres Vorhaben, was dahinter steht, die Komplexität im Steuerrecht zu überarbeiten und hier weitere Vereinfachungen zu schaffen? Oder sind das sozusagen einzelne kleine Goodies, um den Steuerpflichtigen weiter zu motivieren?
Ja, gute Frage und ein bisschen suggestiv natürlich auch. Jetzt könnte ich ja auch sagen, beides. Auf der Hand liegt natürlich Säule 2 und die Umsetzung ist mehr Bürokratie. Es ist ein ganzer Berg an Bürokratie, der für die Unternehmen, die es trifft, dann auch zu bewältigen ist. Es passt nicht in die Landschaft Bürokratieabbau. Aber dahinter stecken natürlich sehr grundsätzliche Fragen unserer Zeit mit Blick auf den Multilateralismus. Und wir sehen Entwicklungen im Bereich direkte Steuern, die wir in der Intensität in den letzten Jahren auf EU-Ebene, aber natürlich vor allem auf OECD-Ebene so nicht gesehen haben. Oder die in den letzten Jahren jedenfalls neu sind in dieser Masse und Quantität auch. Als Ausfluss und Spätfolge des BEPS-Prozesses, was vielleicht sogar ein Höhepunkt ist. Wir sehen ja auch, wie schwierig das Geschäft ist, sich auf solche multilateralen Abkommen zu konzentrieren und zu einigen. Und zugleich sehen wir aber auch bei all dieser Ambition die nationale Gesetzgebung, die gewachsen ist über Jahre und ein Stück weit auch die Frage des Overlap und der Ehrlichkeit. Kann sich die Politik ehrlich machen? Kann sich die Verwaltung ehrlich machen? Braucht das dann alles noch nebeneinander? Oder ist nicht die Philosophie von Säule 2 die Gelegenheit, andere Dinge dann auch abzubauen, ein Stück weit zu verzichten? Im Feintuning sicherlich mit unterschiedlichen Ansätzen, Philosophien, Bemessungsgrundlagen. Aber eben über diesen Overlap auch ein Stück weit nachsichtig zu sein und zu sagen, ja, wir nehmen Bürokratieabbau ernst und wir brauchen jetzt nicht drei verschiedene Instrumente mit dem ähnlichen Ziel oder sogar gleichen Ziel. Die OECD nennt das Decluttering, Entrümpeln, als hehren Anspruch. Aber wenn es ins Detail geht, ist es natürlich dann auch hier schwierig. Wir kennen das aus der allgemeinen Bürokratieabbaudebatte. Wir kennen ein Stück weit den Konflikt zu Einzelfallgerechtigkeit, zu Budgetdefiziten, Stichwort gerade dieses Beispiel Hinzurechnungsbesteuerung. Wenn man da jetzt an einer Schraube dreht, ist das natürlich auch ein Verlust an Einnahmen auf verschiedenen Ebenen bis hin zur Gewerbesteuer. Und wir kennen natürlich auch Regulierungsdschungel auf der anderen Seite und die Entscheidung, was ist jetzt politisch die Gewichtung, was ist noch verhältnismäßig. Und die Säule 2 gibt uns eine Gelegenheit, uns selbst mit der deutschen Steuerpolitik den Spiegel vorzuhalten und in die Zukunft zu schauen und vielleicht grundsätzlichere Debatten zu wagen. Und deshalb ist es nicht nur zur rechten Forderung aus der Wirtschaft, von den Stakeholdern, von Ihnen als Berater, auch aus Sicht der Verwaltung ist die Doppelkontrolle quasi kaum noch zu bewältigen. Und dann bleibt die Politik. Und an der Stelle ist vielleicht der Regierungs- oder der Referentenentwurf der erste Mal ein Test, inwieweit sich Politik da einigen kann, dann eine, sag mal, Regulierungseffizienz auch herzustellen und diesen Anspruch ernst zu nehmen. Wir sehen natürlich in der Entwicklung des Gesetzes, dass nicht ganz so viel davon übrig geblieben ist im Kabinett. Vielleicht braucht es auch einfach mehr Zeit als nur 4 Wochen oder 2,5 Wochen für eine Ressortabstimmung. Aber es ist ein Prozess, der, glaube ich, gerade anfängt und hier einen Anstoß geben kann. Das soweit erstmal dazu.
Ja, das hören wir natürlich sehr gerne und sind gespannt, was da noch kommt. Im Großen und Ganzen kann man es, glaube ich, als drei große Herausforderungen sehen. Das eine ist wirklich diese tatsächliche Umsetzung, der Verwaltungsaufwand auf beiden Seiten, also auf Seiten der Verwaltung, des Steuerpflichtigen. Dann vielleicht auch dieses Verhältnis, wie Sie angesprochen hatten, OECD, EU, da sind ja auch noch andere Dinge in der Pipeline oder haben wir mit der ATAD auch schon ein paar Pflöcke eingerammt. Jetzt steht BEFIT vor der Tür. Das macht ja auch die nationale Gesetzgebung nicht leichter. Und also ich bin ja mit der Umsetzung bei manchen Mandanten damit befasst. Und eine große Frage, die wir uns immer stellen, ist, wie eigentlich dieses Verhältnis der OECD-Vorschriften zu der EU-Richtlinie, der deutschen Umsetzung und dann der stetig weiter veröffentlichten OECD-Guidance ist, die ja eigentlich erstmal unverbindlich ist. Und meinem Vernehmen nach ist auch geplant, weit über den 31.12.23 hinaus weitere Clarifying Guidance, die vielleicht auch nicht manchmal nicht nur Clarifying, sondern auch substanziell anders ist, zu veröffentlichen. Gibt es da schon eine Entscheidung, wie damit umgegangen wird im Gesetzgebungsprozess oder wird das durch WMF-Schreiben abgefangen?
Clarifying ist ja auf jeden Fall schon mal ein Hoffnungswert, besser als terrifying. Und ich glaube schon, dass die Richtlinien und auch das nationale Umsetzungsgesetz genug Spielraum lassen, das ernst zu nehmen, was da klargestellt wird. Es ist ein Prozess bei der Frage nach der Zeitschiene, der natürlich nie zu Ende ist. Es ist Rechtsfortentwicklung im Zweifel auch dann, die bei einem Projekt mit Neuland auch ein paar Jahre dauern wird. Und zugleich sehen wir jetzt schon, dass wir beispielsweise bis zum Ende des Gesetzgebungsverfahrens die Administrative Guidance Tax Credits noch mit übernehmen und einbauen können. Es ist natürlich immer eine Entscheidung und eine Frage, ob das dann in Form eines BMF-Schreibens oder im Gesetz selbst noch nötig ist. Das hängt so ein bisschen von der Reichweite der Unbestimmtheit der Rechtsbegriffe ab. Und mit Blick auf zum Beispiel diese Safe Harbor-Erwartungen für die QDMTT, die primär nationale Ergänzungssteuer, die ja dann auch erleichtern soll bei Globi und Reportingpflichten und Erklärungspflichten, wenn die in bestimmten Ländern eingeführt wurde, um dann diese Peer Review und Qualitätsstandards, die wir dafür brauchen, zu einer Ausnahmeregelung werden lassen zu können, in Deutschland keine weitere Steuererklärung zu verlangen für diese Jurisdiktionen. Das ist etwas, was wir bis Ende 2023 sehen. Und darüber hinaus wird es weitergehen und wir alle lernen gemeinsam dazu. Und ich hoffe sehr, dass auch die Kommission da agil genug ist und flexibel genug innerhalb der Richtlinienvorgaben, uns diese Flexibilität zuzugestehen. Ob es dann immer im Konsens wirklich so klappt, was die Richtlinie ja insgesamt erfordert und uns damit auch ein Stück einmauert, das muss dann die Praxis zeigen.
Haben Sie eine Tendenz, wann das finale Gesetz steht, das Umsetzungsgesetz? Weil natürlich alle jetzt immer auf darauf gucken, auf die Entwicklung und die Umsetzung, die internen Projekte haben schon längst begonnen. Wann haben wir tatsächlich das finale Gesetz für die Umsetzung?
Das hat der Bundestag in seinem Zeitplan. Die Anhörungstermine dürften schon bekannt sein und es wird vor Weihnachten eine zweite und dritte Lesung inklusive abschließender Befassung Bundesrat geben müssen. Und wenn es dann darum geht, im agilen Prozess vielleicht ins Jahr 2024 noch zu kommen mit OECD-Fragen, Detailfragen, gehe ich davon aus, dass dann parallel dazu wir versuchen, über BMF-Schreiben Klarheit zu schaffen.
Vielleicht kriegen wir eine Veröffentlichung am 24.12. im Bundesgesetzblatt. Das hatten wir ja bei etlichen BMF-Schreiben auch schon, die sogenannten Weihnachtserlasse.
Zusammen mit der neuen OECD-Guidance.
Genau. Bevor wir weitergehen, ich wollte es nochmal wiederholen. Entschlackung, also das macht sehr große Hoffnung. Dass es nicht so durchrutscht bei den Hörern, das nehmen wir mit. Also auch aus Unternehmenssicht ist es natürlich eine große Hoffnung, die wir haben, dass wir wirklich Pillar 2 nehmen und nutzen, um mal einen Schritt zurückmachen und gucken, was ist eigentlich in den letzten Jahren passiert.
Das war ein ganz guter Übergang, Matthias. Wir hatten nämlich vor Beginn der Aufzeichnung noch kurz gesprochen, warum unser Gastgeber Tazet sozusagen so zusammengesetzt ist. Und das ist, um immer ein bisschen die unterschiedlichen Blickwinkel in die Diskussion einzubringen und auch aus Sicht der Praxis, der Verwaltung, der Personen, die sozusagen für den Vollzug an den Finanzämtern verantwortlich sind, ist ein Interesse an Entschlackung komplett feststellbar. Und sitzen wir da, glaube ich, auch wieder Bund und Länder, Herr Weidt hat es ja mit anderen Themen angesprochen, komplett im gleichen Boot und haben im Grunde nach das gleiche Bestreben. Nur eben, und da sind wir auch ganz nah bei Herrn Weidt aus Sicht der Länderperspektive, auch mit dem Ziel, schon Steuerlücken nicht wieder aufzureißen. Ne? Also es darf nicht neue Schlupflöcher geben, wenn wir sozusagen entschlacken. Aber ansonsten, glaube ich, ist das unisono überall der gleiche Blickwinkel. Ich würde gerne auf ein weiteres Themenpaket springen, nämlich das Wachstumschancengesetz, auf das derzeit alle Blicke gerichtet sind. Ich habe kürzlich eine Veröffentlichung aus einem Mandantenschreiben gesehen, wo das, wenn der Begriff auch mal ins Englische übersetzt wurde, als Growth Opportunity Act. Das klingt dann natürlich auch international sehr sportlich und sehr spannend. Und ich darf an der Stelle nochmal herzlich von Florian Holle grüßen, der uns seine Frage aus dem Off dazu geschickt hat. Nämlich zuallererst, wie kommt es denn zur Namensgesetzgebung solcher Gesetzesinitiativen? Also früher gab es oft ganz klassisch das Jahressteuergesetz. Die Jahressteuergesetze sind ja, man kann fast sagen, ein bisschen aus der Mode gekommen. Mittlerweile haben Gesetze eben sehr schicke Begriffe. Ich habe es eben schon erwähnt, wie eben Wachstumschancengesetz. Wer denkt sich diese Begrifflichkeiten aus? Wie kommt es dazu?
Ja, das traditionelle Jahressteuergesetz wird ja trotzdem gefordert und alle fragen mich, wann kommt das denn jetzt noch? Und gleichzeitig ist es so, dass es manchmal nur ein Steuergesetz im Jahr gab und wenig politische Ambitionen. Und dann ist es ja auch okay, die tägliche Rechtsfortbildung oder die jährliche in solchen Jahressteuergesetzen abzuarbeiten. Auch Aufträge aus dem Bundesrat, aus den Ländern. Hier haben wir ja schon ein politisches Vorhaben. Wir haben das wesentliche Steuergesetz dieser Koalition, was bisher vielleicht auch aufgrund Krisengesetzgebung ausbleiben musste, wofür dann erstmal keine Zeit war im Jahr 22 mit all den Ereignissen inklusive Energiekrise und sich diesen Herausforderungen zu stellen, jetzt ein Stück weit zurückzukommen zu den grundsätzlichen Transformationen und auch Ambitionen aus dem Koalitionsvertrag heraus. Gepaart natürlich mit Konjunktur und der Frage, wie weit auch die Wirtschaft dann mit entsprechenden Impulsen steuerlich begleitet werden kann. Daher die Wachstumschance. Ich denke, in dem Wort Chance ist auch genug Spielraum, die haushalterischen Begrenzungen einzubauen, die es ja auch gibt, eben kein Konjunkturimpuls und Konjunkturbooster oder Bumsgesetz. Das wäre überzogen. Insofern ein bisschen Glaubwürdigkeit muss so ein Name auch enthalten. Was bleibt, ist natürlich, dass es nicht nur um Wachstum geht. Dass es auch ein Koalitionsvertragsgesetz ist, was viele Themen abarbeitet, die im Kompromisswege schon geeint waren als Thema und jetzt eben in der Umsetzung auch in der Gesamtvielfalt dieses Gesetzes als Paket etwas sind, wo sich alle Schichten, alle verschiedenen Erwartungshaltungen vielleicht auch aus der Gesellschaft wiederfinden an Steuerpolitik. Wir haben mit dem wesentlichen Baustein der Investitionsimpulse da die Wachstumschancen genauso im Blick wie mit Bürokratieabbau, was ein zweiter Baustein ist dieses Gesetzes. Das Wort Steuerfairness wird natürlich nicht so gern mit Wachstum verbunden, Steuergerechtigkeit, aber auch da gibt es natürlich Elemente, die für die Glaubwürdigkeit im System wichtig sind. Welche das denn im Einzelnen sinnvollerweise sind, darüber kann man natürlich politisch trefflich streiten. Aber die Philosophie dahinter ist schon, dem Ganzen auch einen Namen zu geben, weil es eben nicht Routine ist, zwar keine Steuerreform, aber durchaus ein wesentliches Gesetz in dieser Legislatur.
Einmal jetzt auf die Wachstumschancen in diesem Gesetz gucken. So sehen wir, dass es eine Investitionsprämie gibt, die eingeführt wird für Klimaschutzinvestitionen. Es gibt Verbesserungen bei der Forschungsförderung, bei der Verlustnutzung. Die Schwellenwerte für GWGs und Poolabschreibungen werden erhöht. Und es gibt auch eine Anpassung, die notwendig geworden ist durch das MOPEC. Insbesondere zum MOPEC wollen wir gerne unsere Kollegen grüßen, die sich mit Podcasts zum Grund auch Erwerbsteuer beschäftigen. Wir wollen da jetzt nicht näher drauf eingehen. Aber womit wir uns beschäftigen wollen, sind zwei Themen, die jetzt, nicht Bürokratieabbau und auch nicht Wachstumschancen bedeuten, sondern vielleicht eher das Gegenteil. Einmal die Zinsschranke und die Zinshöhenschranke und dann die Anzeigepflichten. Und zur Zinsschranke, Nadja, einmal kurz zu dir.
Ja, die Zinshöhenschranke, die ist ja sozusagen eher das, was die Unternehmen an dem Gesetz nicht so freut. Der neue 4L, der nach meinem Verständnis eine direkte Reaktion auf die BfH-Rechtsprechung war, dass Zinsen in konzerninternen Konstellationen nicht nach der Preisvergleichsmethode, also das BfH-Urteil sagte, Zinsen sind auch in konzerninternen Konstellationen nach der Preisvergleichsmethode zu ermitteln und nicht nach der Kostenaufschlagsmethode. Und mit der Zinshöhenschranke wurde jetzt ein Instrument geschaffen, die konzerninternen Finanzierungsbeziehungen so ein bisschen zu zügeln. Wohl vor dem Hintergrund, dass konzerninterne Finanzierungsbeziehungen auch so nach wie vor als Mittel wahrgenommen werden, um Bemessungsgrundlage relativ einfach in andere Länder zu verlagern. Allerdings haben Zinsen oder Finanzierungsfragen gerade in dem geänderten Umfeld ja ganz hohe Bedeutung für die Wirtschaft gerade und können auch gerade hier, ich sag mal, bei Immobilienentwicklern etc. ganz spürbare Folgen nach sich ziehen. Was stand hinter diesem Gesetz? Also was war der Auslöser, dass man gesagt hat, wir machen hier eine Abkehr von den international geltenden Verrechnungspreis-Dogmatiken und nehmen eine ganz eigene Route?
Ja, ich kann das verstehen, dass ein Stück weit beim Blickwinkel auf Wachstumschancen, zu denen ich gerne noch einen Satz sagen würde, diese vermeintlich kontraproduktive Wirkung dieser Maßnahme heraussticht. Was die Idee der Wachstumschance anging oder angeht, ist ja, dass die Maßnahmen und ein Set von Maßnahmen in diesem Gesetz nicht nur zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, wie das ja bei Steuern allgemein immer ein Thema ist, wenn sie gesenkt werden, sondern dass es um die Investitionen und Innovationen in Deutschland geht. Gegenüber pauschaler Entlastung gezielt Impulse gesetzt werden, sodass die effektive Steuerbelastung sinkt und die Investitionsentscheidungen getroffen werden, bei denen vielleicht der ein oder andere, die Unternehmen zögerlich sind. Das gilt auch für die Bauwirtschaft, wo ja auch in letzter Minute noch ein Instrument dazu kam. Steuern werden das alles nicht alleine lösen können, da sind wir uns sicherlich einig. Es braucht natürlich auch andere Dinge, Blick auf Preisentwicklung und Zinsentwicklung, die wir nicht lösen können. Jetzt kommen wir zu der Zinsschranke. Die Zinsschranke und die Zinshöhenschranke. Die Zinsschranke ist ja ein altes Instrument. Ich glaube, wir waren die Zweiten, die das eingeführt haben. Ich hatte mich da nochmal schlau gemacht, dachte, wir seien die Erfinder, ist aber nicht so. Aber gleichwohl ist es aus einer Zeit lange vor ATAD. Und was jetzt in Form der Richtlinie, die ja geändert wurde, auch nochmal ein Anpassungsbedarf ist, das musste angegangen werden. Das ist eine Hausaufgabe, die hätte man auch im Jahressteuergesetz erledigen können, muss aber jetzt zum 01.01.24 erledigt sein. Und bei der Gelegenheit ist es eben dann auch Anspruch der Koalition, weise Einkünfte oder Gestaltung, die jedenfalls nicht im Sinne des Erfinders ist, zu verhindern. Und die BfH-Rechtsprechung, die hier erwähnt wurde, hat ein Stück weit auch Handlungszwang ausgelöst, wo eben dann das Steuern von Zinszahlungen im Konzern, in Servicegesellschaften, vielleicht im Ausland, die dann sehr niedrig besteuert sind, trotz des Arm's-Length-Principles innerhalb des bilateralen Verhältnisses und der Zinssatzhöhe zwischen Darlehensnehmer und Geber im Konzern, ja, mit niedrigen Steuern entsprechend verbunden und optimiert werden in der Konzernstruktur. Da steckt natürlich auch die Frage Substanz. Deswegen ist das auch ein Escape, der uns durchaus hier wichtig erscheint, um in der Systematik zu bleiben. Aber eben die fehlende Möglichkeit innerhalb der Verrechnungspreisinstrumente, die Dreieckskonstellation in den Blick zu nehmen, die ja vor der BfH-Rechtsprechung durchaus nach der Erlasslage dann eben zu Korrekturen geführt haben. Insofern ist es ein Instrument, was zwingend ist, aber gleichzeitig würde ich hier auch mitgeben wollen, dass sowohl bei der Zinsschranke und den entsprechenden Modifikationen wie auch bei der Zinshöhenschranke wir mit großer Sorgfalt und verhältnismäßig vorgehen. Das ist das Ziel. Das ist natürlich klar, dass das nicht immer in jedem Einzelfall gelingt. Da gibt es noch ein parlamentarisches Verfahren, wo man vielleicht auch nochmal über die Aufschlagsfrage bei der Zinshöhenschranke sprechen kann und nochmal genau hinschauen kann, dass das möglichst realitätsnah ist, was auch gewollte Prozesse in der Wirtschaft angeht.
Die Frage, die ich mir bei der Lektüre des Gesetzes gestellt habe, es gibt ja den Escape über die Substanzausstattung. Das heißt, es gibt da schon sozusagen diesen Korrekturmechanismus, ne, wann ich diese Aufschlagsgrenze nicht einhalten muss. Jetzt sind meine Mandanten ja in der Regel sehr international unterwegs und die Beurteilung, ob eine Zinsvereinbarung angemessen ist oder nicht, wird ja naturgemäß nicht nur durch die deutsche Finanzverwaltung getroffen, sondern auch durch eine ausländische Finanzverwaltung. Begeben wir uns hier, oder sehen Sie nicht die Gefahr, dass wir eine Erleichterung der Prüfungssituation aus deutscher Sicht dadurch, sage ich mal, wieder konterkarieren, dass wir uns in ein Feld zunehmender Verrechnungspreisstreitigkeiten mit anderen Staaten begeben, da andere Staaten die Transaktion, also die konzerninterne Transaktion, ja weiterhin nach den OECD-Verrechnungspreisleitlinien beurteilen. Dass es da sozusagen einen Widerspruch gibt, der die deutschen Unternehmen oder die in Deutschland operierenden Unternehmen ja vor zusätzliche Hürden stellt und damit eigentlich, ich sag mal, eine weitere Verwaltungsbürde darstellen, die den Wirtschaftsstandort Deutschland vielleicht eher langfristig schädigen als das, was durch die Vereinfachung der Prüfung, ob eine Finanztransaktion jetzt angemessen ist oder nicht, zu gewinnen ist.
Ja, so wie ich es an anderer Stelle schon beschrieben habe, dieser Spagat und der Konflikt zwischen ein Stück weit Gestaltung verhindern, Einzelfallgerechtigkeit auf der einen Seite, Bürokratie, Aufzeichnungspflichten, Dokumentation auf der anderen Seite, hier noch on top internationale Zusammenarbeit, Doppelbesteuerung verhindern, Konsens finden, der ist nicht neu. Der ist, seitdem es die Zinsschranke gibt, nicht neu. Der hat dann in einer Harmonisierung geendet bei ATAD auf EU-Ebene. Es gibt die OECD-Arbeitsgruppen, die sich mit Verrechnungspreisen beschäftigen, aber auch die werden sicherlich ernst nehmen, dass es eben Dreieckskonstellationen gibt jenseits der Verrechnungspreise, wo der Verrechnungspreis allein eben nicht ausreicht, um eine gute Aufteilung des Steuersubstrats zwischen zwei oder mehreren Staaten hinzubekommen. Wir sprechen ja auch über Mütter, die unter Umständen indirekt Garantieleistungen geben, die nicht aufgeschrieben sind und denen man auch einen Preis geben muss. Insofern bin ich da insofern ein Stück weit zuversichtlich, dass es zumindest diesen Dialog braucht in der OECD, wie man mit dieser Konstellation umgeht. Und die Zinshöhenschranke ist ja auch ein Instrument, was es in anderen Ländern gibt.
Wenn Sie gerade sagen, dass man auch mit der Arbeit der OECD daran weiterarbeiten muss, um einen Konsens zu finden, wie ist denn Ihre Einschätzung zu dieser BEFIT-Initiative der EU und hier auch gerade mit dem Blick auf die Verrechnungspreisrichtlinien, die dort formuliert worden sind und ja doch so ein bisschen durchklingen lassen, sich an der OECD-Arbeit zu orientieren, aber nicht nur. Ich stelle die Frage so ganz offen, weil man sich als Leser fragt, naja, die EU ist ja jetzt nicht alleine auf dieser Welt und unsere Mandanten sind in der Regel auch nicht nur in der EU unterwegs. Und das Ganze vor dem Hintergrund der wachsenden Bedeutung auch des asiatischen Marktes, Indien, USA, die ja vielleicht sowieso auch unabhängig von der EU ihr eigenes Ding drehen. Wie ist das einzuschätzen oder wie stehen wir als Deutschland auch zu diesen Initiativen?
Ja, unter dem Stichwort BEFIT ist es ja ein vielschichtiges Dossier, wo der Verrechnungspreisblock mit der herausforderndste ist oder genauso herausfordernd mindestens wie die anderen beiden Blöcke aus unterschiedlichsten Gründen. Und natürlich kann man immer den Vorteil sehen, auch Stichwort IFRS, gemeinsame Bemessungsgrundlage, grenzüberschreitende Verluste, die Chance für die Wirtschaft vereinfacht agieren zu können. Gleichzeitig sehen wir auch eine Art Zwei-Gruppen-Gesellschaft, die sich da androht herauszubilden, wenn man dann an IFRS-basierte Bemessungsgrundlagen denkt, ab 750 Millionen und auf der anderen Seite an KMU oder nicht grenzüberschreitend Tätige, die sich traditionell mit den üblichen Steuererklärungen und Gewinnermittlungsmethoden auseinandersetzen dürfen und müssen. Und ich weiß nicht, ob das überhaupt rechtlich gelingen kann. Stichwort Gleichbehandlung und im Steuervollzug auch ein Stück weit Einheitlichkeit. Große Skepsis aus Verwaltungssicht, dass diese dicken Bretter es lohnt zu bohren. Große Skepsis mit Blick auf die gemeinsame Bemessungsgrundlage. Erfahrung gibt's genug, aber vielleicht hier noch eine gewisse Chance, ganz grundsätzlich die Frage von IFRS zu diskutieren und die Rolle, die es spielen kann. Auch künftig Stichwort Decluttering bei der Bemessungsgrundlage. Auch wir sprechen vielleicht nicht über Text 2030, aber 2040. Den Blick mal weit voraus, in welche Richtung könnte man diskutieren und Rechtsfortentwicklung betreiben. Bei den Verrechnungspreisen jetzt zusätzlich noch zur OECD einen weiteren Standard zu riskieren, halte ich für sehr gefährlich. Ich würde abraten, wenn es nur darum geht, Malta oder andere Mitgliedstaaten noch mit ins Boot zu bekommen, könnte man das auch mit einem dynamischen Verweis tun. Aber das ist so ein bisschen wie vorhin bei dem Thema Säule 2-Umsetzung. Wir können uns hier nicht einmauern und gar vielleicht noch abweichend einen dritten Standard erfinden. Das würde die Verwirrung dann komplett machen. Und der Mehrwert ist nicht nur begrenzt, sondern im Gegenteil. Es gibt allenfalls einen Mehrwert in Bürokratie und Rechtsunsicherheit. Ich kann mir das nicht erklären, warum die Kommission da ohne so wenig Vorfilterung mit so einem Dossier an den Start geht. Wenn es dann um den dritten Teil geht, für KMU ein Stück Vereinfachung zu schaffen, kann man sich dem stellen, aber da spielen natürlich wie in den beiden anderen Blöcken auch fiskalische Fragen dann noch eine große Rolle, wo es vielleicht nicht so eine Herausforderung der Technik ist, sondern mehr des Abgebens von Kontrolle an einen anderen Mitgliedstaat. Und da sind wieder die Parlamente im Spiel, wo wir ohnehin bei den direkten Steuern relativ grenzwertig agieren, wenn es um die Bemessungsgrundlage auf multilateraler Ebene geht.
Ja, vielen Dank. Es wirft in der Tat die Frage auf, warum man das alles sich dann in der Richtlinie festzurren muss, aus der man dann auch relativ schlecht wieder rauskommt. Matthias.
Eine letzte Frage zum Wachstumschancengesetz. Die Anzeigepflichten für nationale Steuergestaltungen mit Blinkwinkel auf Bürokratieabbau. Musste das sein?
Kurze Antwort. Ja, es musste sein. Und es muss sein, und das ist Teil dessen, was ich schon beschrieben habe, vielleicht auch mit Blick auf die Verhältnismäßigkeit, es ist ja nicht nur eine Kompromiss Frage. Gesetz aus einem Guss, ein Stück weit auch gegenseitige Zugeständnisse aus Koalitionsvereinbarungsnächten umzusetzen, sondern auch hier mit Maß und mit Augenmaß zu agieren. Vielleicht ist auch die Kritik ein bisschen überzogen. Neuland ist es jetzt nicht das Instrument. Es baut auf dem, was die Wirtschaft schon gewohnt ist, was die Beratungswelt gewohnt ist. Es baut nicht auf neuen Prozessen auf. Natürlich muss hier noch ein bisschen was programmiert werden. Das ist immer eine Challenge auch für die Finanzverwaltung. Und hier an der Stelle die Rolle des BZSC. Aber die nutzungs- und nutzerbezogenen Kriterien sind nicht neu. Die Feinsteuerung über Meldepflichten, die erst ab gewisser Höhe von Umsätzen, die relevant sind, stattfinden, ist nicht neu. Neu ist vielleicht hier an der Stelle gestaltungsbezogene Kriterien Richtung Erbschaftssteuer, die mit ins Auge genommen werden. Als Beispiel nur, ist ja ein bisschen mehr drin. Aber es bleibt dabei, dass wir nicht allzu viele Meldungen sehen, die tatsächlich am Ende stattfinden müssen. Aufwand, Ertrag ist eine gute Frage, da müssen wir uns auch stellen jetzt im parlamentarischen Verfahren. Nun ist es aber nun leider so, dass ich die Erfolge, die es an der Stelle gibt bei der Identifikation von Gestaltungen, wo man eben doch über Betriebsprüfungen und andere Instrumente, die es schon gibt, nicht rangekommen ist. Ich nenne hier das Beispiel Investmentfonds, Spezialinvestmentfonds, eben fündig geworden ist und durchaus auch jetzt zum Beispiel im Wachstumschancengesetz zwei Maßnahmen sieht, die auf solche Meldepflichten und die Verwaltung, die sich damit dann auseinandersetzt und sich das anschaut, zurückgehen. Und was wir sehen in den Meldungen, ist ja nicht der Erfolg der Gestaltungen, die wir entdecken, sondern dass die dann eben in einer Vielzahl von Meldungen gleichzeitig vorkommen und dass das etwas ist, was vielleicht auch aus einer einzelnen Betriebsprüfung und in der Bund-Länder-Zusammenarbeit sonst so nicht gesehen werden kann.
Ja, der Koalitionsvertrag ist ein beschlossenes Papier, das abgearbeitet werden muss. Aber vielleicht dürfen wir gegen Ende unseres Podcasts nochmal einen kleinen Ausblick wagen. Wohin wird denn die Steuerpolitik oder auch ja die internationale Politik in den nächsten Monaten steuern? Was ist denn zum einen vielleicht für die Legislaturperiode noch zu erwarten? Aber was werden denn vielleicht, ja man kann sogar sagen, vielleicht sogar neue Schwerpunkte der deutschen internationalen Steuerpolitik, nachdem ja Pillar 2 eines unserer Prestigeprojekte war in den OECD-Foren, wird es neue Initiativen aus Deutschland geben, gibt es neue Zielsetzungen, was dürfen wir uns vielleicht so für die nächsten Monate erwarten?
Ja, so eine Mischung aus Pflicht und Kür würde ich kurz erstmal andeuten. Bei der Pflicht gibt es, wenn es um den zweiten Teil der Legislaturperiode geht, ja dann eben doch noch ein Jahressteuergesetz, wo aber auch politische Vorhaben, die hier noch nicht enthalten sind im Wachstumschancengesetz, Zukunftsfinanzierungsgesetz und in der Umsetzung von Säule 2 diskutiert werden müssen. Dazu gehört das Lohnsteuerfaktorverfahren, wir sind jetzt beim Bürger. Dazu gehört auch das Thema Gemeinnützigkeit. Das ist natürlich jetzt, klingt jetzt nicht so spannend, braucht aber politisch auch Zeit und muss diskutiert und verdaut werden mit allen Vor- und Nachteilen bei verschiedenen Erwartungshaltungen dazu. Dann sind wir schon mitten im Jahr 2024 und einem Jahr Steuergesetz 2023/24, was dann irgendwann geeint sein könnte. Bis dahin wollen wir uns aber nicht zufrieden geben mit Wachstumschancen, sondern müssen im Blick behalten, was jetzt die nächsten Monate passiert und müssen, glaube ich, persönlich auch, Stichwort Dialog ist schon gefallen, gute Dialogkultur, dem gerecht werden, dass wir uns den Herausforderungen stellen und größer denken und das Ganze auch unabhängig von vielleicht aktuellen politischen Mehrheiten, einfach aus systematischen Gründen, aus Gründen der Herausforderungen, die sich stellen bei Demokratie, Stichwort Demografie und Demokratie vielleicht auch, weil am Ende hängt alles zusammen mit Blick auf die Digitalisierung, die Fachkräfte, die nicht mehr da sein werden, weder im Finanzamt noch in der Beratung. Also jeder Blickwinkel, der hier vertreten ist, hat das Gleiche an Zukunftsaussicht, was Workforce angeht. Deshalb zwei Expertendialoge, zwei Reformkommissionen, vielleicht besser doch nur Expertenkommission mit dem Ziel, dass Wissenschaft und Praxis Vorschläge erarbeiten, die unser Steuerrecht modernisieren lassen, wo wir bei den Stellschrauben, die wir haben, ohne ein ungewisses, völlig neues System, ohne einen großen Anspruch, ohne die Möglichkeit, die fiskalischen Wirkungen zu überblicken, sondern wirklich mit Stellschrauben im Einzelnen berechenbar, vielleicht nicht bezahlbar, aber zumindest berechenbar, Reformvorschläge zu arbeiten. Und da sehen wir in der Einkommensteuer Herausforderungen, was bürgernahe Steuererklärungs- und Finanzverwaltungsaufgaben angeht. Was bei der Unternehmenssteuer ansteht, haben wir schon genannt. Diese Herausforderung Decluttering, Bürokratieentlastung oder zumindest eine Stimmigkeit zwischen internationalen und nationalen Entwicklungen herzustellen, ist ein Element, wo ich dringenden Diskussions- und Dialogbedarf sehe, dass wir uns auch als Verwaltung dem stellen und das nicht nur Konferenzen überlassen. Und daneben sicher auch die Vielfalt der Compliance-Pflichten, die sich entwickelt hat, nochmal zu überprüfen. Und auch im Konzern die Flexibilität. Werden wir mit dem bestehenden gewachsenen System dem wirklich gerecht? Denn auch die Reform oder Weiterentwicklung von Rechtsformneutralität, Thesaurierungsbegünstigung und Optionsmodell hat seine Grenzen bei der Frage Gleichbehandlung, Gleichbehandlung mit Kapitalgesellschaften. Und da stellen sich natürlich viele Fragen rund um Flexibilität und Standortpolitik. Sie fragten noch nach internationalen Herausforderungen. Vielleicht gehe ich noch drauf ein, um das abzurunden. Wir sehen die Priorität nicht bei BFIT. Wir hätten uns mehr gewünscht, auf das Thema Arbeitnehmermobilität einzugehen. Da sehen wir wirklich einen Bedarf auch aus Sicht der Wirtschaft. Fachkräfte im Ausland, Remote Work. Vielleicht nicht die digitalen Nomaden, aber die Fachkräfte, die eben dann nicht umziehen müssen aus den USA, um in Deutschland hier auch für uns verfügbar zu sein. Daneben sehen wir auch durchaus Bedarf, oder vielleicht ist das jetzt das Thema Pflicht und nicht Kür. Wir müssen uns dem Thema digitale Steuern, Digital Service Taxes, Säule 1 in irgendeiner Form stellen und vielleicht das noch in einer größeren Bandbreite von politischer Debatte, die aus dem globalen Süden heraufzieht. Das Stichwort Konkurrenz, UN und OECD. Was sind eigentlich die Gremien, wo künftig multilateral ja mindestens mal die Musik spielen darf, kann, um wirklich dann auch weltweit erfolgreich und in irgendeiner Form zumindest koordiniert agieren zu können. Hier stehen wir ein Stück weit auch, glaube ich, da vor neuen, ja, ich will den Begriff Zeitenwende jetzt nicht verwenden, aber vor neuen Rahmenbedingungen und auch nach einem stärkeren Selbstbewusstsein von Staaten, die eben nicht unmittelbar in dem BEPS-Prozess zumindest den Ton angegeben haben. Und das ist ein großes Maß und Zahl an Herausforderungen, Workload, was uns, glaube ich, schon ausreichend beschäftigen wird.
Vielen Dank. Also ich höre aus Ihren Worten wirklich Veränderungswillen, angucken, was ist bisher passiert, was passiert künftig. Ich habe große Hoffnung, ehrlicherweise. Und ich möchte gleich überleiten zu unserem kleinen Blog, den wir immer machen, Veröffentlichung. Wir haben über das Wachstumschancengesetz und über die Mindestbesteuerung gesprochen. Dazu gibt es eine Fülle von Aufsätzen. Ich habe hier eine ganz lange Liste, die kann ich jetzt gar nicht aufführen. Wer aktuell bleiben will, der kann sich immer den Reformradar auf der NWB-Homepage angucken. Und es gibt im Endeffekt in allen Zeitschriften der NWB und IWB gibt's Aufsätze zum Thema. Und wir wollen, weil wir schon jetzt recht lang sind, direkt zu unseren Schlussfragen kommen. Und ich würde sagen, Eva, geben wir dir die erste Frage, oder?
Da freue ich mich sehr, weil Herr Weidt ja auch herausgestellt hat, dass er durchaus bayerische Spuren im Lebenslauf hat. Deswegen muss ich natürlich zu dieser Zeit, wir zeichnen jetzt hier gerade Ende September auf, die Frage stellen. Herr Weidt, das Oktoberfest, der Rheinische Karneval oder, weil Sie es auch angesprochen haben, das Belfast Maritime Festival. Was reizt Sie am meisten?
Schwere Entscheidung, aber ganz klar Karneval.
Ja, super.
Da kann ich jedes Jahr mich für ein neues Kostüm entscheiden.
Nicht nur Dirndl und Lederhosen. Papierakte oder iPad?
Hybrid.
Nicht schlecht. Die nächste Frage ist, Steuern im BMF einnehmen oder Steuern im BMWi ausgeben?
ein gesundes Mittelmaß. Ausgeben bleibt nicht aus, aber einnehmen ist doch die wesentliche Voraussetzung, um etwas ausgeben zu können. Wofür? Das ist dann die Frage, welche Schwerpunkte das BMWi setzen würde.
Ja, und dann bleibt mir sozusagen die Schlussfrage unserer Oder-Fragen. Und die finde ich auch sehr spannend. Big Four oder Finanzamt?
Ja, in der Erfahrung der letzten Monate und ausgehend von der ersten Frage, wie fühle ich mich angekommen? Im Moment ganz klar Finanzamt.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Wald, für Ihre Zeit und für die spannenden Einblicke. Wir haben hoffnungsvoll das ein oder andere Thema aufgegriffen und verfolgen das weiterhin mit großer Achtsamkeit. Vielen Dank auch Eva und Matthias. Viele Grüße an Florian Holle in den Urlaub auf Fehmarn. Liebe Zuhörer, wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns über Ihr positives Feedback, aber natürlich auch über konstruktive Kritik unter textquartett@nwb.de. Auch weitere Themenvorschläge können Sie dort platzieren. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich.
Vielen Dank und tschüss.
Herzlichen Dank.
Ich danke. Ich danke für die Gelegenheit, für ja, diesen Rundumschlag und die Möglichkeit, auch uns hier austauschen zu können.
Das war das Textquartett, der Podcast zum internationalen Steuerrecht vom NWB Verlag in Zusammenarbeit mit We Are Producers. Bleiben Sie up to date im Steuerrecht unter www.nwb.de.